Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, um das Thema Pension. Herzlich willkommen in meinem Studio, Daniela Zellari Ulrich. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, Frau Felsmann.
Sie sind ja von der Pensionsversicherung und eine der Expertinnen und werden uns in Folge das eine oder andere ein bisschen näher bringen, erklären, damit wir uns auskennen. Weil auch das Thema Pension gehört natürlich zu dieser beruflichen Heldinnenreise als womöglich ein Meilenstein. Weil manche Menschen arbeiten ja weiter, andere freuen sich auf die Pension. Wir sollten nur uns etwas auskennen. Bevor wir damit starten, darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen Sie auch ein bisschen kennenlernen. Sie sind Expertin in der Pensionsversicherungsanstalt. Ein paar persönliche Worte. Wie lange machen Sie das schon?
Ja, also ich bin seit knappe 23 Jahren jetzt in der Pensionsversicherungsanstalt. War zuerst in der Rechtsabteilung und habe dort die PVA vertreten und bin zwischenzeitig in der Hauptstelle Abteilungsleiterin der Abteilung Meritorik. Die gehört bei uns im Haus zum Geschäftsbereich Recht und Wissenschaft.
Über dieses Wort bin ich ja natürlich sofort gestolpert. Meritorik. Habe ich mir gedacht, okay, ist es jetzt meine Wissenslücke? Und habe danach gesehen, was heißt das? Mögen Sie das in einfachen Worten erklären?
Ich hoffe, ich schaffe es in einfachen Worten, ja. Also unsere Aufgabe ist, dass wir uns sowohl die nationale als auch die internationale Rechtslage im Hinblick auf sozialversicherungsrechtliche Themen anschauen. Wir screenen sie dahingehend, filtern das raus, was für uns quasi von Bedeutung ist und transferieren dann in der Abteilung diese gesetzlichen Vorgaben in entsprechende Weisungen, damit unsere Leistungsmitarbeiter dann für die begehrten Leistungen die entsprechenden Bescheide erlassen können.
Und grundsätzlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, geht es darum, dass die Pension wie ein Gut gesehen wird im Staat, wofür sich der Staat kümmert, damit das allen Menschen zur Verfügung gestellt werden kann. Also nicht am freien Markt bewegen wir uns mit dem Thema Pension.
Genau, man muss vielleicht im Vorfeld sagen, es muss in irgendeiner Form, wenn man dann die Pension antritt, die Lebenssituation finanziell gesichert sein. Und in Österreich haben wir dazu, so wie Sie es angesprochen haben, das sogenannte Umlageverfahren. Das heißt, diejenigen, die ihre Beiträge aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit einzahlen, diese Beiträge werden dann 1:1 herangezogen und in der gleichen Periode dann an Pensionen ausgezahlt. Und wie Sie es auch schon kurz angesprochen haben, die Gelder werden im Unterschied zu vielleicht privaten Pensionsvorsorgen nicht auf irgendwelchen Kapitalmärkten veranlagt, sondern wirklich die Beiträge 1:1 genommen und werden dann zur Auszahlung gebracht für die Pensionsbezieher.
Gut, die staatliche Säule, da kommen wir dann noch
richtig,
dazu.
Das ist
bevor wir da dann ins Detail einsteigen, wollen wir uns vielleicht kurz ansehen, weil ich ja hoffnungslos ausgerutscht bin, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, welche Institutionen da überhaupt zum Thema Pension mitspielen. Fangen wir bei Ihnen an. Wofür ist die PVA und auch vor allem für wen zuständig?
Genau, also die PVA ist zuständig für die unselbstständig Erwerbstätigen. Im Unterschied dazu die SVS für die selbstständig Erwerbstätigen und die BVEB für die Beamten und Knappen.
Okay, das heißt, wir haben hier schon einmal drei unterschiedliche Player, je nachdem, wie die Berufssituation vorher aussieht.
Genau.
Angestellt, selbstständig, Beamter. Gut, das haben wir verstanden. Das AMS spielt aber auch da eine wesentliche Rolle.
Ja, das AMS spielt insofern dann eine Rolle für Bezieher von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Im Sinne von, dass auch dort für diese Leistungen, sofern man beim AMS auch aufrecht gemeldet ist, entsprechende Beiträge für sein Pensionskonto sammelt.
Okay, gut. Schon jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, wir werden auch mit dem AMS, der Frau Magister Draxl, demnächst ein Interview aufnehmen, damit wir in Summe einen Gesamtüberblick über dieses doch ein bisschen komplexe Thema haben. Vielen Dank. Das waren jetzt mal die Institutionen. Wenn wir damit starten, wann sollte man sich eigentlich mit diesem Thema Pension auseinandersetzen? Wann beginne ich damit? Ist das 2 Jahre vorher, 3 Jahre oder was schlagt die Expertin vor?
Also nachdem es ja mittlerweile nicht mehr so ist wie bei den vergangenen Rechtslagen, dass man nur mehr die besten 40 Jahre oder kürzer heranzieht für die Berechnung der Pension, sondern aufgrund der Änderungen, die sich durch das allgemeine Pensionsgesetz ergeben haben, den gesamten erwerbstätigen Zeitraum.
Okay.
Kann man Ihre Frage dahingehend beantworten, dass man sagen muss, vom ersten Zeitpunkt der Aufnahme einer Beschäftigung an, und da sind wir schon beim 15. Lebensjahr,
okay,
rein theoretisch würden wir da schon anfangen, sind wir schon bei Ferialjobs oder einer Lehre, die man aufnimmt, oder vielleicht ein Freiwilligenjahr, das man im Inland oder im Ausland verbringt. Da sind schon die ersten Gedanken und die ersten Schritte, wo man drüber nachdenken muss.
Weil all das schon einzahlt, richtig?
Genau, weil man für all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, von den entsprechenden Einrichtungen, Beiträge für das Pensionskonto gesammelt werden. Ja?
Okay, gut, dann ist es vielleicht mit 50, 55, wann auch immer soweit, dass die Geschichte schon konkreter wird und man sich ja dann für die Lebensplanung Gedanken macht und so wie auch wir hier im Podcast, da geht es ja um das nächste berufliche Kapitel, das man womöglich dann mit 50, 55 plus aufschlägt, konkreter dann schon. Zu wem gehe ich? Also ich wüsste jetzt als Selbstständige, okay, die SVA ist für mich zuständig. Ja?
Genau.
Die Angestellten sind bei Ihnen und würden dann auch Auskunft geben. Gibt es da eine allgemeine Anlaufstelle?
Genau, also man muss dazu sagen, zu jedem Zeitpunkt, wo Versicherte und Beitragszahler, die uns quasi zugehörig sind, beziehungsweise in anderen Einrichtungen, Fragen haben, stehen wir natürlich, das ist auch einer unserer Aufträge, hinsichtlich Vorausberechnungen oder Informationen generell zur Verfügung.
Mhm.
Wir haben eine eigene Pressestelle bei uns im Haus und auch entsprechende Publikationen. Wir haben eine Homepage, auf der man sich informieren kann. Wir haben zu all den Themen, die von Interesse sein können im Zusammenhang mit der Pension, auch Broschüren.
Mhm. Ja. Okay, also Informationen sind gesorgt. Aber muss ich selber aktiv werden, wenn die Pension beginnt?
Ja, also man muss auf jeden Fall selbst aktiv werden und man sollte eben auch in der Vergangenheit schon selbst aktiv geworden sein und sich diese Informationen eben selbst beschafft haben, aber dann auf jeden Fall zum Pensionsantritt ja, weil in Österreich das Antragsprinzip herrscht nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Das heißt, man darf nicht darauf warten, dass quasi von uns man einen Antrag zugesandt bekommt, sondern man muss aktiv auf uns zukommen, den Antrag ausfüllen, unterschreiben und dann leiten wir die entsprechenden Verfahren ein, die erforderlich sind.
Okay, also das ist sozusagen die andere Nachricht für all jene, die geglaubt haben, da wird jetzt einfach automatisch überwiesen. So findet es nicht statt. Dieser Antrag muss gestellt werden.
Genau, ja. Er muss schon deshalb gestellt werden, weil es ja in der Disposition von jedem Versicherten, ich spreche jetzt nicht nur von Frauen natürlich, liegt, welche Pensionsform er oder sie überhaupt in Anspruch nehmen will.
Das ist ja ein riesengroßes Thema, welche Pensionsform, helfen Sie uns ein wenig. Also da gibt es diesen Begriff der Alterspension, das ist der Standard.
Wenn ich vielleicht ein bisschen noch ausholen darf,
bitte,
muss man unterscheiden auf der einen Seite Eigenpensionen und auf der anderen Seite die hinterbliebenen Pensionen.
Aha.
Wenn wir die hinterbliebenen Pensionen ausschließen, dann sind das Witwen- und Waisenpensionen, dann bleiben uns auf der anderen Seite die Eigenpensionen über.
Mhm.
Und hinsichtlich der Eigenpensionen muss man wieder differenzieren zwischen auf der einen Seite den Alterspensionen und auf der anderen Seite Pensionen, die man krankheitsbedingt antreten kann.
Okay. Und das Pensionssplitting, gehört es da auch dazu in diese Kategorie oder ist es
nein,
nicht
das Pensionssplitting ist in dem Zusammenhang gehört es nicht dazu.
Ja.
Das ist eine der Formen, die es seit dem Allgemeinen Pensionsgesetz gibt, wie ein Elternteil einem anderen Elternteil quasi bis zu 50% seiner Teilgutschrift vom Pensionskonto übertragen kann, dafür,
okay,
dass der andere Elternteil die Kindererziehung übernommen hat. Das passiert auf freiwilliger Basis und bedarf auch einer schriftlichen Vereinbarung und ist an und für sich auch dann, wenn es einmal rechtskräftig ist, sprich wenn wir einen Bescheid darüber erlassen haben und deren Rechtskraft erwachsen ist, ist es auch nicht mehr disponibel und kann auch nicht mehr abgeändert werden.
Okay.
Dann.
Macht man das im Vorhinein oder im Nachhinein?
Nein, das muss man bis zum maximal 10. Lebensjahr des Kindes beantragen.
Okay.
Das muss man im Vorhinein machen und bedarf auch einer Antragstellung.
Okay, okay. Gut, das haben wir verstanden. Und grundsätzlich, wie sieht das aus? Kann man das sagen, gibt es so ein Durchschnittsalter, wo die Männer und die Frauen in Österreich in Pension gehen? Oder Frage Nummer 1, Fangen wir vielleicht mit dem Regelpensionsalter an oder ab wann wir sozusagen in die Pension eintreten können, weil das verändert sich ja gerade in dem Moment, richtig?
Genau, ja. Also geplant ist, dass 2033 das Regelpensionsalter sowohl für Frauen als für Männer bei 65 liegt. Mhm. Davon bedarf es aber, weil das seitens des Verfassungsgerichts so aufgehoben wurde, dass es da überhaupt unterschiedliches Antrittsalter gibt, noch einer gewissen Anpassungsphase, die gerade jetzt im Gange ist, so wie Sie es angesprochen haben. 2023 war es noch so, dass die Frauen eben mit 60 Jahren in Pension gehen konnten. Seit 01.01.2024 für Jahrgänge ab 1.1.64 ist es allerdings so, dass die Frauen mit 60,5 Jahren in Pension gehen können und jedes halbe Jahr erhöht sich das um ein halbes Jahr. Und es wären dann die Geburtsjahrgänge 1.07.68 werden dann die ersten sein, die dann mit 65 in Pension gehen werden.
Okay. Bekommen die deswegen dann mehr Pension oder so?
Sie meinen, wenn sie zum 65. Lebensjahr jetzt in Pension gehen. Natürlich gibt es auch für Frauen die Möglichkeit, dass sie, oder generell die Möglichkeit, dass man auch nicht zum 65. Lebensjahr in Pension geht. Dann ist man auch mit Abschlägen konfrontiert. Wenn man zum 65. Lebensjahr in Pension geht, muss man zuvor eben überlegen, tritt man auch wirklich die Pension an, stellt man den Antrag oder arbeitet man nur übers 65. Lebensjahr hinaus, ohne in Pension zu gehen. Aha. Das hat mitunter dann auch Vorteile, weil man dann noch einen Bonus lukrieren kann. Ja?
Und ist es ein Bonus, wo man sagen kann, das zahlt sich aus oder wo bewegen wir uns da ungefähr?
Also wir bewegen uns da jetzt, also in Summe, wenn man die gesamte Bonusphase ausschöpft, bei 15%. Mhm. Pro Jahr sind das dann an die...
Was auch immer.
5,1%, ja, also die man lukrieren kann. Ja.
Okay, und das hängt dann davon ab, ist man nur ein Jahr, dann sind es diese 5, irgendwas Prozent. Und
zwei Jahre, 10, genau.
Sind, wären wir dann ungefähr bei 15. Also das würde sich womöglich dann schon auszahlen, länger zu arbeiten. Ich meine, ein Gedanke ist mir gekommen, natürlich würde es gerade auch für Frauen wahrscheinlich Sinn machen, länger zu arbeiten, weil ich ja jeden Monat in die Pension einzahle, wo ich länger arbeite. Das heißt, ich beende mein Berufsleben dann mit einer höheren Pension. Das ist ja, glaube ich, wenn man so dieses Durchschnittsalter jetzt anschaut, doch sehr unterschiedlich, was die Frauen bekommen und die Männer bekommen an Pension, weil die Männer länger schon in der Vergangenheit gearbeitet haben als die Frauen. Und wenn die dann noch womöglich nur halbtags tätig waren, Teilzeit aktiv waren, dadurch minimiert sich natürlich die Pension. Wie sehen Sie das?
Natürlich, und das ist auch der Appell, den man quasi in dem Fall an Frauen richten kann, aber mittlerweile auch nicht mehr nur an Frauen, weil auch was die Teilzeitquoten betrifft, sind ja mittlerweile nicht mehr nur mal Frauen davon betroffen, sondern auch die Teilzeitbeschäftigungen nehmen bei Männern ja auch immer mehr zu.
Okay.
Aber die Botschaft, die man auf jeden Fall mitgeben kann, ist, also wie ich vorhin schon angesprochen habe, frühestmöglich sich über seine Pension Gedanken zu machen, aber eben auch schon sein ganzes Erwerbsleben mit bedenken, dass jeder Monat, dem ich einer pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgehe, sei es jetzt in geringerem oder im höherem Ausmaß, letzten Endes für meine Pension zählt. Und deshalb jeder Monat, in dem ich nicht solche Beiträge entrichte, ich will nicht sagen ein vergeudeter Monat ist, aber ein verschenkter Monat ist. Ja.
Zumindest für die Pension.
Genau, ja. Weil das bezieht sich ja nicht nur auf die Pensionshöhe, sondern in weiterer Folge auch. Man hat ja je nach den unterschiedlichen Pensionsarten auch unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen und man muss mitunter auch eine gewisse Mindestversicherungszeit erfüllt haben. Und daher zählt auch jeder Monat.
Das heißt, Mindestversicherungszeit, wie lange muss ich gearbeitet haben, um Pension zu bekommen?
Ist von den jeweiligen Pensionsarten abhängig und in all unseren Broschüren kann man sich dazu informieren. Mhm. Was die Alterspension betrifft, bin ich bei 15 Jahren, die ich hier einer Versicherungstätigkeit nachgegangen sein muss.
Okay.
Davon müssen 7 Jahre aufgrund einer Erwerbstätigkeit gewesen sein.
Was könnten die anderen Jahre sein?
Beispielsweise Kindererziehungszeiten.
Weil mir das ja angerechnet wird, richtig?
Richtig, ja.
Okay, wie viel wird da angerechnet ungefähr?
Also die Kindererziehungszeiten betreffen dieses so, dass man für die ersten 4 Jahre ab der Geburt des Kindes Kindererziehungszeiten bekommt. Das sind fixe Beiträge, die muss man nicht entrichten, wenn man das Kind überwiegend erzogen hat. Mhm. Und das ist für, wenn man ein Kind bekommt, für Mehrlingsgeburten wird das entsprechend dann
das angepasst. Gut, das heißt, das übernimmt der Staat in dem Moment.
Die Beiträge, ja, genau.
Das ist okay, gut. Das heißt, es ist keine verlorene Zeit, die Kindererziehung, sondern wird angerechnet.
Genau, man muss sich nur dabei schon vergegenwärtigen, dass das natürlich von der Höhe der Beitragsgrundlage geringer sein kann mitunter als die Beitragsgrundlage, die man zuvor erworben hat aufgrund einer Erwerbstätigkeit.
Klar.
Und deshalb sollte man auch zu der Zeit unter Umständen mitbedenken, ob man dann nicht zumindest einer Erwerbstätigkeit, wenn auch in geringerem Ausmaß, aber über der Geringfügigkeitsgrenze nachgeht, weil da der Vorteil ist, dass die Beitragsgrundlagen von beidem, sprich von den Kindererziehungszeiten und der Erwerbstätigkeit, dann zusammengerechnet werden, was mir in Summe in diesem Monat dann natürlich wieder mehr an Beitragsgrundlage liefert.
Auch was mir jetzt im Moment durch den Kopf geht, es macht einfach wirklich auch Sinn, liebe Hörerinnen, sage ich jetzt ganz bewusst, so ihr angestellt seid, gut zu verhandeln, weil wenn ihr gut verdient, habt ihr eine dementsprechend höhere Pension. Ist eigentlich logisch. Und nicht das Licht unter den Scheffel stellen und dann denken, oh mein Gott, und so, das machen die Männer besser. Da können wir noch was lernen. Gut, vielen Dank, was wir hier alles lernen dürfen. Und haben wir jetzt so eine Zahl oder einen Zugang zu dem Thema, wann die Menschen in Österreich durchschnittlich in Pension gehen, die Frauen und die Männer? Weil das, was ich in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen habe, das Regelpensionsalter ist die eine Geschichte, aber wann die Menschen tatsächlich in Pension gehen, gehen die nicht früher oder hat sich das verändert?
Also was Zahlen betrifft, die ich von 2023 mitgebracht habe, kann man sagen, dass also hier Männer bei den Alterspensionen durchschnittlich mit 63,3 Jahren in Pension gehen.
Okay.
Während es eben Frauen sind jetzt mit 60,6 Jahren, aber das ist eben bedingt durch die zuvor angesprochene Regelung. Durchschnittlich bei den Männern ist es mit 62,1 Jahr und 60 bei den Frauen.
Bei den Frauen. Aber das kommt mir jetzt irgendwie unterdurchschnittlich bei den Männern vor, die ja eigentlich mit 65 gehen müssten, schon länger. Also diese Grenze bleibt ja und galt in der Vergangenheit.
Genau, und die Grenze gilt auch, aber auch die Männer haben natürlich die Möglichkeit, früher in Pension zu gehen. Also auch sie müssen ja nicht die 65 Jahre ausschöpfen. Und das wird mitunter auch noch in Anspruch genommen. Ja. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass die vorzeitige Inanspruchnahme vor dem 65. Lebensjahr aber auch damit verbunden ist, dass man Abschläge in Kauf nehmen muss.
So, und genau das wollte ich jetzt wissen. Ja, weil, das muss man sich ja wieder überlegen, weil letztendlich hat man ja einen bestimmten Lebensstandard, den man sich womöglich erhalten möchte oder sogar noch Rückzahlungen, die zu leisten sind. Das heißt, irgendwie muss ich ja schauen, dass dann monatlich doch mein Geld reinkommt. Und wenn ich mir denke, juhu, ich gehe jetzt mit 62 als Mann oder als Frau jetzt mit, weiß ich nicht, mit 55, dann wären das ja ziemlich große Abschläge. Aber das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Oder gibt es irgendwas Allgemeines, was man dazu sagen kann?
Nein, das ist wie gesagt auch wieder von der Pensionsform, die man dann wählt, abhängig. Weil man muss, und das habe ich vorhin nicht noch weiter ausgeführt, bei den Alterspensionen dann noch unterscheiden, zwischen eben der Regelalterspension zum 65. Lebensjahr, dann gibt es noch eine sogenannte Langzeitenversichertenpension, dann gibt es die Korridorpension und dann gibt es noch die Schwerarbeitspension. Ja, also Sie sehen eine Fülle an
Möglichkeiten,
an unterschiedlichen Möglichkeiten, ja, weshalb es eben auch erforderlich ist, dass man sich auch rechtzeitig damit auseinandersetzt, sich genau informiert, wie viel an Mindestversicherungszeit benötige ich für die jeweilige Form und mit welchem Alter kann ich die jeweilige in Anspruch nehmen und mit welchen Abschlägen ist die jeweilige Pensionsart dann behaftet?
Also mein Zugang ist eh völlig klar, liebe Leute, warum nicht über die Pension hinaus weiterarbeiten? Wenn ich mir den Arbeitsmarkt anschaue, also der Ruf nach Fachkräften wird immer lauter. Das ist ein Riesenthema. Frauen sind nach wie vor ein Potenzial, das der Markt ausschöpfen könnte. Und es ist natürlich auch ein Gedanke, dass die Pension nur so eine Art Meilenstein ist und nicht so Spiritus Sanctis und jetzt begraben wir unser berufliches Leben. Also es würde schon Sinn machen, weil letztendlich schaffe ich mir für die Zukunft diese Situation, dass ich meinen Lebensstandard erhalten oder vielleicht sogar ausbauen kann. Beziehungsweise habe ich gelesen, gibt es ja sowas wie Inflationen und dann werden die Pensionen ja teilweise angepasst, aber nicht immer. Also es könnte ja sein, dass sogar ein bisschen runtergeht. Und da gilt es ja wirklich vorzusorgen, ja.
Ja, wobei hinuntergeht im Sinne von, wenn Sie die Inflationen ansprechen, dann ist es so, dass das Pensionskonto an und für sich darauf ausgerichtet ist, solchen Umständen Rechnung zu tragen.
Okay.
Also es erfolgt da auch immer eine Aufwertung. Ja.
Okay, gut. Andere Frage. Sie haben das ganz zu Beginn auch angeschnitten, weil als BVA, Sie sind die staatliche Säule. Mhm. Was gibt es daneben noch? Weil wir reden immer oder wir hören von drei Säulen.
Richtig, vom sogenannten Drei-Säulen-Modell mit der gesetzlichen Vorsorgemaßnahme, die ich eben jetzt versucht habe zu beschreiben.
Die Meritorik heißt.
Die Meritorik ist meine Abteilung, wo wir das machen. Genau. Ja. Dann auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit der betrieblichen Vorsorge. Ja, das heißt, wenn man in einem Unternehmen beschäftigt ist, das für seine Mitarbeiter in Form einer Pensionskasse, Vorsorgekasse, hier Vorsorge trifft, dann hat man natürlich noch vorgesorgt für die Zukunft. Muss da auch nicht Gefahr laufen, wenn man den Dienstgeber wechselt, weil auch das diese Guthaben können mitgenommen werden. Genau. Und letzten Endes gibt es noch die Möglichkeit der privaten Vorsorge, die man natürlich auch treffen kann. Auf der einen Seite kann ich das Geld natürlich ansparen auf Sparbuch oder, ja, weiß ich nicht, unter der Bettkante aufbewahren, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, der Markt ist enden wollend, private Vorsorgeprodukte, über die man sich halt informieren müsste und entscheiden müsste, ob man sowas dann noch zusätzlich zur Absicherung für die Zukunft in Anspruch nimmt oder nicht.
Wissen Sie, wie lange Menschen überhaupt durchschnittlich in Pension sind? Über wie viele Jahre wir reden? Sind es 10, 20, 30 Jahre? Worüber reden wir?
Ja, richtig. Wir ordnen uns dabei an die 30 Jahre ein. Ist natürlich unterschiedlich bei Männern und Frauen, weil auch die Lebenserwartung bei den Frauen höher ist.
Okay.
Bei den Frauen haben wir im Schnitt um die 35,3 Jahre und bei den Männern um die 32,3 Jahre.
35 Jahre. Liebe Frauen, auch liebe Männer natürlich, aber liebe Frauen, 35 Jahre in Pension, das ist wirklich eine lange Zeit. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung, warum ist es so wichtig, sich schon jetzt damit auseinanderzusetzen, wie viel Geld werde ich zur Verfügung haben? Wie schaut mein Lebenskonzept aus? Was erwarte ich? Also das ist mehr, als ich jetzt gedacht habe und danke für die Info. Was können wir jetzt unseren Zuhörern, Zuhörerinnen weitergeben? Wo könnte ich mich denn schlau machen? Wenn ich jetzt angestellt bin und damit sind Sie für mich zuständig, das kann ich mir sicher online anschauen, oder?
Richtig, ja. Also wenn Sie jetzt auf die Pensionshöhe oder auf die mögliche Pensionshöhe abstellen, dann hat man aufgrund des Pensionskontos, dessen Intention es war, die Pension möglichst transparent für die Versicherten darzustellen, die Möglichkeit, sich über Handysignatur oder Finanz online auf mein Pensionskonto einzulocken und hat dort einige Features, die man vorsehen kann oder wo man auch variieren kann. Hat aber dann die Möglichkeit, dass man seine jährlichen Beitragsgrundlagen dort ersehen kann.
Sehr gut.
Und dann letzten Endes auch Anleitung dazu, wie dann die Berechnung zu erfolgen hat und sieht dann am Schluss, den zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man jetzt Einsicht nimmt, die fiktive Pensionshöhe dann.
Sehr gut, weil damit ist eine Planbarkeit vorhanden. Ja? Ist Ihnen noch irgendetwas wichtig zu sagen?
Ja, wie gesagt, also so wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es ist es wert, über jeden Monat wirklich darüber nachzudenken, wie hoch ist da mein Einkommen, so wie Sie gesagt haben, mitunter nachverhandeln, ja, oder beziehungsweise schauen, dass man beim AMS auch gemeldet ist, wenn es um Notstandshilfe geht oder um Arbeitslosengeld, ja, dass man eben auch die Möglichkeit des freiwilligen Splittings, wie angesprochen, ins Auge fasst, um dann langfristig vielleicht auch noch seine Beitragsgrundlagen zu erhöhen. Oder aber auch die eine Möglichkeit, die ich noch nicht angesprochen habe, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, wir haben auch ein Spektrum an Selbstversicherungen, das umfasst die Weiterversicherungen und die Selbstversicherung. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn man der Meinung ist, geringfügig beschäftigt zu sein, ja, ist gut, aber damit erbringt man auch keine Pensionsversicherungsbeiträge, sondern man hat die Möglichkeit, also sich hier im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung selbst zu versichern.
Aha, okay.
Das ist ein gewisser Beitrag, der dazu entrichten ist und dann wird dieser Monat auch zu einem Versicherungsmonat, was mitunter sehr wertvoll sein kann. Mhm. Wenn man beispielsweise in frühen Jahren während des Studiums begleitend einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht oder vielleicht Ferialpraxis macht, ja, dann sind das alles wertvolle Monate, auf die man nicht vergessen darf, die man mit bedenken könnte und die man mitnehmen könnte durch die Entrichtung von relativ geringen Beiträgen, sage ich einmal.
Muss ich das eigentlich damals oder zu diesem Zeitpunkt schon machen oder kann ich das im Nachhinein noch in Anspruch nehmen?
Wenn wir jetzt konkret ansprechen, diese Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung, dann muss man das zum Zeitpunkt machen, wenn man diese Tätigkeit ausübt. Und deshalb noch einmal der Appell. Ab dem mitunter 15. Lebensjahr kann es wirklich von Interesse und spannend werden, langfristig gesehen, dass man sich wirklich informiert, was muss ich alles beachten.
Das war jetzt eine sehr wichtige Information, weil die Zahlen nämlich des Podcasts zeigen, dass sehr viele Hörer, Hörerinnen unter 45 sind. Und bei denen könnte es auch noch ein Thema sein. Also dieser Gedanke, wirklich jeder Monat zählt und die Höhe zählt, das war sehr wichtig. Ja. Gut, ich sage ein großes Dankeschön. Das war heute sehr viel Input und gleichzeitig, immer wenn es ums Geld geht, heißt es, man möge sich damit beschäftigen, rechtzeitig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Also Sie waren 20 oder sind jetzt 20 Jahre schon in,
mehr, ja,
der BVA?
In der BVA, ja.
Irgendwas wird Sie faszinieren daran, sonst hätten Sie sich womöglich schon verändert. Es ist so, dass wir immer uns überlegen können, welches nächste berufliche Kapitel schlagen wir auf. Aber wenn man so lang bei einer Firma ist, in einer Position, dann wird irgendwas gut sein dran, wird Sie irgendetwas faszinieren. Alles, alles Gute wünsche ich Ihnen. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Zilari.
Herzlichen Dank für die Einladung und fürs Gespräch. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, da war das eine oder andere Neue für euch dabei. Und ihr habt auch für euch erkannt, wo ihr jetzt nachschauen könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich bis nächste Woche. Ciao.